Wenn wir damit einsteigen, einfach nochmal daran zu erinnern, was die da eigentlich beschlossen haben in diesem Rettungsschirm und dann die Maßnahmen mal unter dem Gesichtspunkt begutachten, was nehmen die sich da eigentlich vor und was ist das eigentlich für ein Projekt. Also erstens haben sie sich zu einem gemeinschaftlichen Kredit für Griechenland durchgerungen. Mit diesem Kredit soll und darf die Regierung bis auf Weiteres ihre fälligen Zinsen bezahlen und die Wertpapiere einlösen, die fällig werden. Und damit bleibt Griechenland durch gemeinsamen Beschluss der anderen europäischen Staaten vorerst zahlungsfähig. Diese Summe, die sie sich da genehmigt haben, die dafür für solche Zwecke zur Verfügung stehen soll, haben sie jetzt in den letzten Wochen gerade mal wieder aufgestockt. Die soll jetzt nicht nur griechische Staatsschuldtitel kaufen dürfen, sondern auch die der anderen Staaten. Das ist die eine Abteilung. Die zweite Abteilung ist ein Programm gegenüber Griechenland. Das haben sie jetzt nochmal in einem Kabinettsbeschluss nochmal ausdrücklich unterstrichen. Da steht in der Zeitung heute, den EFSF, den europäischen und so weiter, können Euro-Länder nutzen, die auf dem privaten Kapitalmarkt keine Kredite zu tragbaren Konditionen mehr bekommen. Im Gegenzug müssen die betroffenen Regierungen strenge Sanierungsprogramme auflegen. Also es ist nicht so, dass hier einfach neuer Kredit geschaffen wird, sondern es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Bedingung dafür, dass man den bekommt, ein rigides Sparprogramm ist, dem sich die Staaten unterziehen, die solchen Kredit bekommen. Drittens haben sie dann speziell noch in dem ersten Rettungsschirm beschlossen, dass die Banken, wie Frau Merkel betont hat, immer wieder freiwillig an der Regelung der Schuldenfrage beteiligt werden. Ihnen wurde zugemutet, einen Teil der Kursverluste bei den Papieren endgültig abzuschreiben. 20% waren da, glaube ich, im Gespräch. Und im Gegenzug garantieren die europäischen Staaten mit diesem Rettungsschirm den Wert der bisher aufgelaufenen Verschuldung Griechenlands. Außerdem, ist jetzt in dem neuesten Beschluss auch noch mit drin, soll diesem auch erlaubt sein, auch Banken Kredit zu geben, wenn die bei ihren Geschäftspartnern nicht mehr ausreichend versorgt werden. Und als zusätzliche Maßnahme zur Stützung der Märkte, wie es so schön heißt, betätigt sich die EZB immer schon damit, dass sie Papiere der europäischen Staaten am Markt aufkauft und darüber deren Kurse stützt. Wenn man sich dieses Programm mal so vor Augen führt, dann besteht es im Prinzip also aus drei Bestandteilen. Das erste ist, die europäischen Staaten emittieren gemeinsam einen Riesenbatzen neuer Schulden. Zweitens, die Banken dürfen sich ein Stück weit an der Abschreibung zu viel Staatsverschuldung beteiligen. Und drittens, den Staaten, denen vom Finanzkapital die Überschuldung bescheinigt worden ist, wird ein Sparprogramm härtester Güte verordnet oder wie im Falle Italiens verordnen sie sich das gleich vorsorglich selber. Die Völker werden mit der Krise so vertraut gemacht, dass ihnen eine neue Stufe der Verarmung von Staatswegen beschert wird. Da ist im Unterschied zum Verhältnis zu den Banken von Freiwilligkeit weniger die Rede. Alles drei zusammen soll das Finanzkapital beeindrucken, soll die davon überzeugen, dass jetzt Ruhe einkehren kann an der Spekulationsfront, dass sie jetzt nicht mehr gegen die Staatsschuldtitel der europäischen Staaten spekulieren müssen, die nicht mehr in Panikreaktionen verkaufen müssen, weil jetzt ja die Garantie, die gemeinsame Garantie der europäischen Mächte dahinter steht und praktisch dafür sorgt, dass die in Kurs bleiben, ihren Wert behalten. Was macht der Staat da? Der Ausgangspunkt ist eine Wirkung des Bankgeschäfts, die sich gerade darüber einstellt, dass deren Vermögen dezimiert ist. Gegen diese Wirkung bringt sich der Staat als Kreditnehmer und als Kreditgeber ins Spiel, und zwar als eine besondere Art von Kreditschöpfer, nämlich als einer, der quasi getrennt vom Finanzkapital agiert. Der von außen als hoheitliche Macht in die Märkte eingreift und Kredit auf sich zieht, die Geschäftswelt sich nicht mehr gibt oder nicht mehr geben kann. Gefragt ist der Staat also in einer eigentümlichen Rolle, nämlich, wie gesagt, als eine außerhalb des Kreditsystems stehende Instanz, die nicht aus geschäftlichen Gründen Kredit aufnimmt, die aber auch nicht Kredit aufnimmt aus den Gründen, aus denen sie es normalerweise tut, um Wachstum zu finanzieren, sondern die ausschließlich und allein deswegen Kredit aufnimmt, um kaputtgegangenen Geschäftskredit zu ersetzen. Nur diese Stellung außerhalb des Geschäfts, der Geschäftstätigkeit der Banken verleiht dem Staat überhaupt die Macht, in dieser Weise tätig zu werden. Das ist die eine Seite davon. Die andere Seite davon, und das ist das in gewisser Weise Absurde an dieser Aktion, benutzt der Staat ja für diese Aktion genau die Geflogenheit der Finanzmärkte, die er retten will. In der Zeitung oder in den Nachrichten heißt es dazu lapidar, ja, dieser europäische Fonds finanziert sich an den Kreditmärkten. Ja, wo denn sonst? Woanders gibt es ja kein Geld. Die neuen Anleihen, mit denen dieser neue Kredit finanziert wird, sind wieder Angebote ans Finanzkapital, sind wieder Staatsschuldtitel, die in ihren Vermögensbestand übernehmen müssen, als Kapital anerkennen und vermarkten sollen. Und das Gleiche gilt übrigens im Prinzip auch dann, wenn die Notenbank die Papiere direkt auch aufkauft, auch dann stattet sie ja das Kreditsystem mit neuem Geld aus, und was daraus wird, was das als Kapital taugt, hängt ganz davon ab, was das Finanzkapital damit macht. Und es ist ja nicht nur so, dass das so ist, sondern die Märkte werden ja geradezu aufgefordert, diese neuen Titel quasi dem Test zu unterziehen, ob sie wirklich die Probe bestehen und glaubwürdiger staatlicher Kredit sind, der den alten, unglaubwürdig gewordenen ersetzt. Das Ganze soll ja und wird ja ausdrücklich mit der Botschaft verkündet, wenn wir das jetzt machen, wenn wir jetzt als Garantiemachter auftreten, dann kann wieder Ruhe in die Märkte einkehren, dann können sie ihr Geschäft wieder so fortsetzen, als hätten sie gar nicht lauter entwertete Bestände in ihren Tresoren. Gehen tut das Ganze überhaupt nur deswegen, weil der Staat in der Tat der einzige Akteur im Finanzwesen einer Nation ist, dessen Macht zur Kreditschöpfung nicht unmittelbar von den Geschäften abhängt, die mit dem Geld gemacht werden. Seine Kreditwürdigkeit beruht ja auf der Herrschaft über ein ganzes kapitalistisches Geschäftsleben, auf einer hoheitlichen Verfügung über Finanzquellen und nicht einfach darüber, dass er mit diesen Finanzquellen einen Überschuss erzeugt. Und zweitens, das ist das, was sich in der Notenbank geltend macht, ist er ja selber der Herr des Geldes, das im Lande umläuft. Die Notenbank kann einfach ihre Geldhoheit benutzen. Das darf sie zwar eigentlich nicht, macht sie in der Krise aber, ihre Geldhoheit benutzen, um Papiere aufzukaufen, und muss niemanden fragen, wo das Geld daherkommt, weil sie ist ja selber der Schöpfer davon. Das ist einerseits so, deswegen kann der Staat sich überhaupt so aufführen, als träte er quasi von außen zum Finanzwesen hinzu, was gerade kaputt geht, und liefert ihm jetzt neue Mittel, damit es wieder funktioniert. Andererseits ist es ja auch kein Wunder, dass kaum machen die Staaten das was, dieser Widerspruch, dass sie natürlich doch nicht außerhalb stehen, sich wieder geltend macht und sofort die Frage aufkommt, ja, was ist denn jetzt von dem Kredit der Kreditschöpfer, der Garanten zu halten, wenn die solche abenteuerlichen Aktionen machen. Und so war es ja auch, kaum ist dieser Fonds gegründet worden, kam schon Frankreich ins Gerede als Staat, der möglicherweise auch überschuldet ist. Also in dieser eigentümlichen Doppelrolle, einerseits als politischer Akteur, der Kredit rein aus politischen Gründen schöpfen kann und auch tut, und gleichzeitig als einer, der sich bei seinen Geldgeschäften ganz und gar und vollständig an die Gepflogenheiten des Marktes hält, sich denen unterwirft, die er auch gar nicht außer Kraft setzen will, sondern sie wieder gerade in Funktion bringen will. Das ist übrigens auch, so habe ich mir das zurechtgelegt, der Grund dafür, warum die Merkel auf diese sogenannte Freiwilligkeit der Banken so viel Wert gelegt hat bei diesem Pakt. Ja, es hängt eben an deren finanzkapitalistischer Kalkulation, ob die Rechnung der Staaten mit diesem Rettungsfonds aufgeht und die Spekulation tatsächlich ein Stück weit eingedämmt wird, ob deren Garantieerklärung den Märkten reicht. Und dann hat sich die Merkel das so gedacht, dass die Vertreter der Märkte doch dann gleich dabei sein sollen und ein Stück weit vorweg ihr Einverständnis zu der Vereinbarung geben sollen, mitmachen sollen, sich bereit finden sollen, ihre Kreditlinien unter den ausgemachten Bedingungen zu verlängern. Und dann weiß man dann gleich, ob die staatlichen Maßnahmen zu den Berechnungen der Finanzkapitalisten passen. Und hat dann insofern ein Stück Sicherheit, dass sie dann auch sich an die Verabredungen halten. Was das dann hinterher taugt, weiß sowieso niemand, aber das ist ja auch nicht unser Problem. Den Widerspruch werden die Staaten einerseits überhaupt nicht los, dass sie, wenn sie sich ins Kreditsystem einmischen, als Kreditgeber, der mit politischem Kredit kaputtgegangenen ersetzt, sofort wieder vor die Frage gestellt sind, und was taugt dann der Euro, der Eure. Und dieser Widerspruch ist natürlich dann auf die Spitze getrieben, wenn die Schulden, die da ersetzt werden sollen, selbst schon solche Staatsschuldtitel sind. Insofern erlebt man jetzt in der zweiten Phase der Krise noch ein wenig eine Zuspitzung dieses Widerspruchs, wie er sich schon in der ersten Runde Finanzkrise betätigt hat. Es ist allerdings so, dass die Macher des Ladens diesen Widerspruch, so wie ich ihn jetzt gefasst habe, gar nicht zur Kenntnis nehmen und er sie in dieser Fassung auch gar nicht interessiert und gar nicht interessieren muss. Weil es ist ja auch gar nicht so, dass in Europa alle Staaten von der Krise gleichermaßen betroffen wären. Sie haben sich ja gerade am Kredit sortiert, als welche, die als Sieger aus der europäischen Konkurrenz hervorgegangen sind und die anderen, die jetzt als Verlierer dastehen. Einerseits sehen sie das zwar auch so, dass überall die Schulden zu viel sind, aber andererseits ist ihnen vollkommen klar, dass diejenigen, die die Macher dieses Ladens sind, mit ihrem Kredit noch genug Erpressungs- und Machtmittel in der Hand haben, um dafür zu sorgen, dass das Gesamtkunstwerk Euro weitergeht. Also zerfällt Europa jetzt in zwei Sorten von Staaten. Die einen finden sich in die Rolle von Bittstellern gedrängt und die anderen sind diejenigen, die das Ganze organisieren und erledigen und den ersteren Auflagen machen, damit die sich so aufführen, dass der Euro insgesamt unbeschädigt aus der Krise kommt. Die nehmen die Krise eben von vornherein als Konkurrenzaffäre zur Kenntnis, nämlich eben so, dass die Frage von vorn bis hinten auf dem Tapet bleibt und festgehalten wird, was haben wir eigentlich davon, wenn wir Griechenland retten? Was, wie stärkt das Deutschland, wie stärkt das die Rolle Deutschlands ökonomisch und politisch in Europa, wenn wir jetzt mit unserem guten Geld die Pleitekandidaten vor dem Bankrott bewahren? Darauf beharren sie, dass diese Rettungsaktion ihnen nützen muss, und wie das aussehen soll, dazu will ich am Schluss noch ein paar Worte sagen. Das ist übrigens der Grund, warum die Aktion mit dem Rettungsschirm auch nicht fertig ist. Die Organisatoren dieser Rettungsaktion sind sich und dem Finanzkapital nämlich den Beweis schuldig, dass sie alles tun, um die Kreditwürdigkeit Europas sicherzustellen, und dass, was sie dafür zu tun haben, ist ihnen auch vollkommen klar. Das muss und soll an den Staaten durchexekutiert und durchgespielt werden, denen gerade der Kredit entzogen worden ist. Sie beweisen im Sinne des ersten Punktes die Kreditwürdigkeit Europas, indem sie die Staaten, die jetzt vor der Pleite stehen oder schon pleite gegangen sind, einem Regime unterwerfen, mit dem sie beweisen, alles, was in diesem Staat passiert, alles, was in Europa passiert, dient nur dem einen Zweck, den Rechnungen des Finanzkapitals zu dienen und damit dem Finanzkapital wieder einen guten Grund zu liefern, dass es seine Finanzmittel in Europa anlegt. Wenn man sich nämlich mal die Frage stellt, was leistet eigentlich der Rettungsschirm für Griechenland? Muss man eigentlich sagen, gar nichts. Der leistet was fürs Finanzkapital. Die entwertende Wirkung der eigenen Spekulation auf ihr Kapitalvermögen wird ein Stück weit aufgehalten. Das passiert aber genau so, dass Griechenland seine Schulden zu guten Teilen erhalten bleibt. Die werden ja nicht gestrichen, sondern sie werden durch Kredite der Partner zum Teil abgelöst. Das heißt, Griechenland ist nicht mehr Schuldner beim Finanzkapital, sondern Schuldner beim Fonds. Und zum Teil werden sie als Kapitalvermögen des Finanzkapitals von eben dieser Staatengemeinschaft garantiert. Wenn man fragt, was hat Griechenland eigentlich davon, dann muss man sagen, ja toll, er ist nicht mehr zahlungsfähig, er kriegt das Geld, was er muss, und darf es durchreichen, um die auflaufenden Verpflichtungen gegenüber dem Finanzkapital zu bedienen. Das war es dann aber auch. Und das heißt ja nur umgekehrt, in dem Sinne kriegen die gar kein Geld, sondern sie werden befähigt, das sollen sie dann aber auch selber tun, die Schulden, die jeweils fällig sind, weiter zu bezahlen und damit das Finanzkapital für seine Forderungen als Kapital zu erhalten. Insofern kann man sagen, dass die europäischen Staaten sich einerseits mit diesem Rettungsfonds schon dazu bekennen, dass die Kredite, die Griechenland gekriegt hat und die jetzt kaputt gegangen sind, irgendwie sowas wie eine gemeinsame Verantwortung Europas sind. Konstruiert ist diese Finanzhilfe jedoch so, dass das haargenau das Gegenteil rauskommt. Es wird ein neues Verhältnis eingerichtet zwischen den europäischen Staaten, nämlich das Verhältnis von Gläubigerstaaten auf der einen Seite und Schuldnerstaaten auf der anderen Seite. Die Gläubigerstaaten sind berechtigt, weil sie die Staaten garantieren, auch dafür zu sorgen, dass sie bedient werden und eingetrieben werden. Und sie sind berechtigt und berechtigen sich selber, als Aufsichtsmacht darüber zu fungieren, dass diese Staaten alles dafür tun, um wieder kreditwürdig zu werden. Wie das geht, darüber hat ja schon viel in der Zeitung gestanden. Deswegen vielleicht nur ein paar Worte zu diesem eigentümlichen politökonomischen Programm, das in diesen Ländern Sparen heißt. Man kann sich natürlich zu Recht die Frage stellen, wie soll eigentlich ein Staat, der kein Geld hat, beweisen, dass er wieder was verdient? Und streng genommen, wenn man sich die Frage so stellt, ist es auch die Antwort darauf nicht so schwer, das geht gar nicht. Das macht denen aber überhaupt nichts, dass das nicht geht, weil die auf ein bisschen anderen Standpunkt stehen. Uns darf die Rettung Griechenlands möglichst nichts kosten. Wir müssen beweisen, dass wir alles für die Kreditwürdigkeit und für das Wachstum in Europa tun. Und dazu gehören zwei Abteilungen. Erstens natürlich in Deutschland so weitermachen wie bisher, Exporte fördern, dafür sorgen, dass die Wirtschaft wächst und den eigenen Kredit weiterhin stützt. Und zweitens dafür sorgen, dass die anderen in genau der ökonomischen Lage, in der sie sind, wieder zu sowas wie einer tauglichen Kapitalanlagesphäre hergerichtet werden. Ihren Konkurrenzvorteil, die niedrigen Zinsen, das Wachstum, was sie noch haben, wollen die deutschen Politiker jedenfalls auf keinen Fall verallgemeinern, vergemeinschaften. Das kommt für sie kein bisschen in Frage. Ihre starke Stellung an den Finanzmärkten ist ja gerade die Grundlage ihrer Macht und auch die Grundlage dessen, dass sie sich in Europa so aufführen können, wie sie sich jetzt aufführen. Und deswegen kommt es für sie überhaupt nicht in die Tüte, in irgendeiner Weise, etwa durch sowas wie einen Euro-Bond, diese Zinsdifferenzen zu schmälern. Schäuble hat übrigens ein wunderschönes Argument neulich in einem Interview gesagt dafür, warum diese Vergemeinschaftung des Kredits nicht in Frage kommt. Er hat gesagt, die Zinsdifferenzen müssen bestehen bleiben, weil nur durch sie die Staaten genötigt werden, Sparhaushalte zu machen. Also Zinsdifferenzen als Erziehungsmittel an Regierungen, die ansonsten, wenn sie billiges Geld bekämen, natürlich wieder geneigt wären, über ihre Verhältnisse zu leben und das Geld für lauter unsinnige Projekte wie Renten und Straßenbau zu verschleudern. Man muss also auch mal festhalten, wenn man sich dieses ganze wunderschöne Sanierungsprogramm anschaut, dass die Merkels und Co. gegen dieses Ergebnis der Krise überhaupt nichts haben. Dass sie diejenigen sind, die aus der Krise als Finanzmacht gestärkt hervorgehen. Dass sie die niedrigsten Zinsen aufzuweisen haben, dass ihre Titel nach wie vor ein bombiges Angebot an die Finanzmärkte sind. Das finden sie wunderbar, das wollen sie sich auch erhalten. Und gerade weil sie sich das erhalten wollen, gehen sie so radikal und rücksichtslos zu Werke bei der Sanierung der Staaten, die ihnen dabei auf der Tasche liegen. Alles, was im Zuge der Krisenabwehr nötig ist, haben sich die Schuldnerstaaten zu verdienen. Und wie sie das zu machen haben, sagt ihnen die Führungsmacht. Ausgeglichenen Haushalt, das soll für alle gelten, aber das heißt eben für ein Land wie Deutschland ganz was anderes als für ein Land wie Griechenland oder auch Spanien, das eben keinen Kredit mehr hat und mit den Mitteln wirtschaften muss, die der Standort so hergibt. Was da in Griechenland fällig ist in den ersten Programmen, das kennt ihr ja alle, Staatsapparat abbauen, Renten senken, die Einkünfte der Staatsbediensteten kürzen, Unternehmen im öffentlichen Eigentum verkaufen und so weiter und so fort. Also den ganzen Standort, die ganze Bevölkerung, die ganzen als Einnahmequelle durchforsten, gucken, wo sich Geld sparen und wo sich Geld noch herausschlagen lässt, um den Pflichten gegenüber dem Finanzkapital gerecht zu werden. Und dass so ein Programm selbstverständlich erstmal Wirtschaftswachstum abwirkt und nicht fördert, das wissen Sie auch schon wieder, das muss man denen gar nicht erzählen. Das ist denen aber nicht nur wurscht, sondern da sind Merkel und Co. zynisch genug, das gerade diesen Staaten als ihren neuen Wirtschaftskurs nahezubringen, mit dem Spruch, Griechenland, Portugal, Spanien müssen wieder wettbewerbsfähig werden. Und das kennt die Merkel sicher aus, was Wettbewerbsfähigkeit ist. Die Lohnstückkosten müssen runter. Gar nicht von irgendeiner politökonomischen Einsicht gestreift, kommt die oberste Chefin Deutschlands ganz selbstverständlich und unbefangen drauf, was der letzte Grund und die letzte Quelle des Reichtums der Nation ist. Rentable Arbeit, produktiv, billig, Lebensstandard und Arbeitsleistung so, dass es sich das Kapital lohnt und nichts zu viel. Lohnarbeit als Mittel im Konkurrenzkampf von Unternehmen und als Mittel im Konkurrenzkampf von Nationen. Und das alles als Basis für eine Finanzmacht, als Grundlage dafür, dass man vom Finanzkapital wieder Geld kriegt. So machen wir das, sagt Merkel und empfiehlt ihren schwächeren Konkurrenten an der Peripherie das gleiche Programm. Das ist natürlich der Gipfel des Zynismus, weil es ein kleiner Unterschied ist, ob rentable Arbeit mit einem überlegenen Kapital und einem funktionierenden Kreditsystem erledigt wird und Exporterfolge erwirtschaftet oder ob es darauf rausläuft, mit der puren Absenkung des Lohns, mit puren Billiglöhnen und Streichung aller staatlichen Auflagen, das Land neu zum Angebot für Kapitalanlage für alle herzurichten, die Interesse daran haben. So sieht es aus, wenn ein Staat seinen Kredit verliert, dann kommt seine Basis, eben sein Volk, seine Leute, das, was in dem Land noch an Reichtum überhaupt verfügbar ist, neu in den Blick als Hebel durch Verbilligung und Öffnung wieder so etwas darzustellen wie eine Anlagesphäre, erstens für Unternehmen, die das Wachstum produzieren und zweitens für die Banken, die dann dieses Wachstum finanzieren und daran verdienen. Das ist das Programm und das passt zu der ersten Hälfte genauso, wie ich gesagt habe. Das passt zur ersten Hälfte deswegen, weil an Griechenland ja genau das durchexerziert wird, worum es im Moment geht. Dem Finanzkapital wird bewiesen, dass in diesem Land jedenfalls kein Stück Staatskredit für irgendetwas ausgegeben wird, garantiert nicht für irgendetwas ausgegeben wird, als dafür, das Land so herzurichten, dass es sich für diejenigen wieder lohnt, die mit dem, was dann an Ökonomie übrig bleibt, ein Geschäft zu machen verstehen. In diesem Sinne treffen sich dann Banker und Investoren in Deutschland mit dem Wirtschaftsminister und besprechen, was sie denn für Griechenland tun können. Und man findet das natürlich total begeisternd, was diese Damen und Herren wieder für dieses Land tun wollen. Erstens beschweren sie sich, dass da lauter Bedingungen herrschen, unter denen Kapitalanlage nun wirklich nicht lohnt. Und aus ihrem Treffen folgt erstmal nur eins, lauter neue Anforderungen an diesen Staat, wie er sich diesen Ansprüchen des Kapitals neu zur Verfügung stellen soll. Noch ein letzter Gedanke, ich lasse mal den Punkt mit der Stabilitätsunion weg, damit wir noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben, aber einen Punkt möchte ich schon noch loswerden. Das Ganze ist natürlich, wenn man so will, eine neue Runde über Akkumulation und Krise, weil wie das eigentlich gehen soll, dass die deutschen Unternehmen und Banken mit ihren unschlagbaren Lohnstückkosten und dem Vollstellen der ganzen Welt mit deutschen Produkten auf Dauer immer Überschüsse erwirtschaften, wenn darüber die ganze restliche Welt kreditunwürdig und darüber zahlungsunfähig wird, das ist natürlich schon ein wenig ein Rätsel. Das ist aber eigentlich gar keine Frage. Denn man kann sich zwar, wie die Merkel das tut, einfach drüber hinwegsetzen praktisch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wirtschaftserfolg bei uns und der Überschuldung in den Peripheriestaaten. Aber das ändert ja nichts, dass dieser Zusammenhang existiert und seine Wirkung tut. Die Länder, die jetzt für zahlungsunfähig erklärt werden, haben bislang in Europa die Rolle von Absatzmärkten für auswärtiges Kapital und für auswärtige Banken als Anlagesphäre gespielt. Sie haben als Quelle auswärts verbuchter Gewinne getaugt. Und diese auswärts gemachten Gewinne haben die Wirtschaftsmacht ihrer Partner gegen sie gestärkt. Dafür haben sie Kredit gekriegt. Jetzt haben die einen die Wirtschaftsmacht und die wuchtigen Kapitale und Banken und sie selber bleiben auf den Schulden sitzen, die sie dafür gemacht haben. Sie haben mit ihren Schulden zur Akkumulation von Geldkapital im europäischen Bankwesen und in europäischen Konzernen beigetragen. Sie haben die überlegene Finanzmacht der Führungsnation gegen sich gestärkt. Und jetzt fallen sie als eben genau dieser Funktion aus, weil das Finanzkapital aus seiner Überakkumulation den entsprechenden Schluss gezogen hat. Das kann man dann wieder in der Zeitung lesen, da steht dann, noch ist das Wachstum in Deutschland gut, aber wegen nachlassender Nachfrage im Ausland kann das wahrscheinlich nicht so weitergehen. Als wäre diese nachlassende Nachfrage im Ausland sowas wie eine äußerliche Bedingung, die irgendwie aus unerklärlichen, unerfindlichen Gründen zum deutschen Kapitalerfolg hinzutritt und sie beschränkt. Dabei gilt auch hier, dass zu viel, was dort, dass zu wenig an Absatz, was dort produziert wird, ist ein Resultat des zu viel der Überakkumulation bei uns, weil deutsche Banken, französische Banken, deutsches und französisches Kapital so gut an diesen Ländern verdient haben, gehen die jetzt kaputt und fallen als Nachfrage aus. Und so macht sich dann auch nach der Seite hin wieder geltend, dass die Krise sich bei denen niederschlägt, die die Verlierer in der Konkurrenz sind, aber dann im Resultat dann eben die anderen trifft, weil sie auf deren Kosten überakkumuliert haben. Ich mache jetzt mal Schluss. Ich hatte noch einen letzten Punkt, wo ich was erzählen wollte über die Vorstellungen, die Merkel und Co. drüber haben, wie aus dem Ganzen ein neues Zusammenwachsen von Europa rauskommen soll. Aber ich lasse das jetzt mal bleiben, weil ich denke, das reicht erstmal und dann können wir uns erstmal über das unterhalten, was ich bislang erzählt habe. Vielleicht nur noch eine kleine Fußnote dazu. Im Zusammenhang mit der jetzt ventilierten Idee einer europäischen Stabilitätsunion, in der diese Aufsicht über die Haushalte der prekären Staaten richtig offiziell festgeschrieben werden soll, hat die Merkel gesagt, und diese Verpflichtung der Staaten auf stabile Haushaltsführung, die müsste auch jenseits von tagespolitischen Erforderungen richtig Verfassung reingeschrieben werden, müsste richtig vereinbart werden, damit die sich auch in alle Zukunft dran halten. Das ist auch in einer ganz anderen Abteilung eine interessante Auskunft, nämlich eine Auskunft über das politische Herrschaftssystem namens Demokratie. Das ist ja im Klartext die Mitteilung an die Völker Europas, wählen könnt ihr gerne, ihr könnt auch wählen, was ihr wollt. Aber das Staatsprogramm, was ihr wählt, das bestimmen wir und das steht sowieso vorher fest, macht euch da nichts vor. Insofern hat die Frau auf ihre Weise von ihrem imperialistischen Aufsichtsstandpunkt sehr gut erfasst, worum es bei dem ganzen Zeug geht, Über- und Unterordnung. Und die Völker haben die Rolle zu spielen, sich in ihre untergeordnete Rolle ihrer Nation zu fügen und nicht frech zu werden, wenn ihnen das aus irgendwelchen Gründen nicht passt. Das nur noch als kleiner Nachtrag zum herrschaftstechnischen Gehalt der Stabilitätsunion.